Interception.
Touchdown!
Der Football Talk. Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, eurem Football Talk auf meinsportradio.de. Woche 14 ist vorbei, wir sind jetzt langsam in der heißen Phase der Saison, beziehungsweise Woche 15 sogar schon vorbei und noch zwei Wochen vor uns, 16 und 17. Ganz, ganz spannende Spiele stehen an. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir, diesmal diese Woche Hans-Peter. Hallo Hans-Peter.
Hi, grüß dich Sebastian.
Ja, Hans-Peter, ich habe gesagt, es gab einiges zu tun, die Playoffs kommen immer, immer näher und es gibt natürlich jetzt heiß her, wer kommt in die Playoffs rein, wer kommt in die Wildcard-Round mit rein. Und das wollen wir uns mal ein bisschen angucken. Es gab einige gute Spiele und fangen dort mal mit der AFC West an, ein bisschen enttäuschend ist bisher in der Saison gewesen. Und da gab es ein Matchup zwischen den Kansas City Chiefs und den Los Angeles Chargers, wo es schon ein bisschen um den Division-Sieg ging. Und ja, dann später, die Kansas City Chiefs haben das Spiel wirklich gut gemacht und am Ende Playoff gewonnen.
Ja, absolut. Und ich bin ja auch der Meinung, dass Andy Reid uns zugehört haben muss vor 3-4 Wochen, als wir es drüber hatten, dass das Offense-Scheme der Chiefs durchschaut wurde, dass man dann neue Wege finden muss. Die haben sie gefunden. Und ich würde mal sagen, sie haben zu stark wieder zurückfinden und jetzt auch in einen Division-Rival sich zu haupten, war sehr wichtig, weil offener denn je gewesen bis diese Woche. Was hat den Chiefs den Gefallen gemacht und hat kein Glanzspiel gezeigt, hat deutlich 3 Interceptions gegen sein eigenes gespielt. Also normalerweise kennt man das von Philip Rivers andersrum, 3 Interceptions vielleicht in meinem Spiel und diesmal andersrum mit einem Touchdown, 3 Interceptions und eher wenig Yards. Melvin Gordon kam auf ein durchschnittliches Spiel und auf der anderen Seite fehlerfrei, würde ich mal sagen, mit 23 fast angebracht, 2 Touchdowns, 230 Yards und eben kein Turnover. Und Kareem hat Laufstärke wiedergefunden, 24 550 Yards, 1 Touchdown. Würde ich mal sagen, er knüpft an seinen Saisonbeginn und an die ersten 6 Spiele der Chiefs wieder an. Das ist einfach auch offensiv das Feuerwerk, das Motto der Chiefs. Und also ich glaube einfach, ich war jemand, der gesagt hat, vor allem die Chiefs sind durch, nicht mehr. Und jetzt gewinnen die 2 Spiele. Und diese 2 Spiele sind halt richtig als Day of Fight, weil in ihrer Division, alle haben sich mehr erhofft von den Raiders. Bei den Chargers waren eher überrascht, dass die da jetzt mitgehalten haben. Aber haben die Chiefs das, was sie zu so angefangen haben, erfolgreich umgesetzt und jetzt auch gegen einen Division Rider stark ist gezeigt. Richtungsweisend, ja.
Auf jeden Fall, das war auch sehr gut, das Running Game jetzt funktioniert mit Kareem Hunt. Du hast ja schon angesprochen, das war so ein bisschen in den letzten Wochen nicht vorhanden und die Sieger gefehlt haben, die sie in den ersten 6 Wochen wirklich ausgezeichnet haben. Waren zu Barry Kill, der 64-Yard-Touchdown, waren wirklich sehr, sehr stark gewesen von ihm. Alex Smith wieder solide, wir haben jetzt keine großen Summers mehr, macht keine Fehler und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Verlangt kam, dass er sein Spiel gute Ergebnisse einfahren, genau das macht er. Kareem Hunt, muss man sogar sagen, hat einen Franchise-Record aufgestellt, seine 1200 Rushes, die jetzt hat über die ganzen Spiele gesehen. Ist der Rekord für Rookies, hat er dort eingestellt, wirklich, mit dem Spiel 155 Yards, das war sehr, sehr positiv, hat dazu beigetragen, dass man ein bisschen wieder den Sieg finden und auch seine Identität so ein bisschen wiedergefunden hat, nochmal als Jordan Delaney übertragen, so war der Rookie, der das geschafft hatte, also schon eine richtige Lied überholt bei den Kansas City Chiefs, die so ein bisschen auch von den Turnovers profitiert haben. Sie haben in der zweiten Halbzeit 4 Tore, als Charger und haben daraus auch ihre Punkte gemacht, sie haben die vielleicht sehr gut ausgenutzt, die haben Philip Rivers 3 gehen. Alle drei auf seine Kappe, da war wirklich geworfen gewesen. Bei der einen, vielleicht war ein bisschen unter Druck, da hat er vielleicht diesen Lobball geworfen, der überhaupt nicht funktioniert hat. War das Spiel, obwohl er in den letzten Mal wirklich sehr, sehr stark sich performt und durchaus so ein bisschen in die MVP-Diskussion geschoben hat, was jetzt aber auf jeden Fall aus vor sein sollte, das muss man sagen. Aber auch die Chargers viele Verletzungen gehabt, das darf man auch nicht außen lassen. Denzel Perryman musste raus, Russell Okung, Hunter Henry, Kobe Liggett, Jatavius Brown und Keenan Ellis, also wirklich auch wichtige Spieler und das konnte sich entsprechend nicht ausgleichen. Nur 20 Yards, also kein Pass über 20 Yards, ist einfach zu wenig, Hans-Peter.
Ja, absolut. Und was ich da auch, du hast gerade angesprochen mit dem Lopez, die Endzone, war dann komisch eigentlich, weil wir sehen Waben von dem Kaliber Rivers, bestes Beispiel für mich jetzt Roethlisberger. Die Lobpässe sind eigentlich so receiver und der Quarterback so connected sind, dass es auf jeden Fall passt und da habe ich gedacht, das sah auch relativ unglücklich aus im Timing, also schade eigentlich, Die Chargers in solchen Spielen eigentlich die Saison über auch immer geglänzt haben, dass sie dann auch perfektes Timing der Offense hatten und halt manchmal eben in der Defense nicht ganz so die Stabilität hatten, war merkwürdig für mich anzugucken. Philip Rivers verteilt ja auch dieses Mal ganz gut immer auf alle. Also man kann nie genau berechnen, welche Richtung jetzt gerade das Pass-Game geht. Und dann wird dann doch wieder mal Melvin Gordon im Run-Game eingestellt. Also ja, irgendwie war da der Wurm drin. Im wichtigsten Spiel eigentlich es war das wichtigste Spiel also für die Chargers. Und dass da dann Sand im Getriebe ist, war echt komisch anzugucken, weil ja, sie haben es eigentlich gezeigt die Saison und ich fand es eigentlich nicht, hat nicht die Chargers gezeigt, fand aus den letzten Wochen und ja, aber sowas und hat jedes Team mal leider halt dann, wenn es zählt, ist das nicht so.
Genau, so dann nochmal zum Vergleich. 10 Interceptions, die Philip Rivers geworfen die Saison gegen 6 gegen die Kansas City Chiefs, spricht also dafür, dass ja die Secondary ihn sehr, sehr gut hat, sehr, sehr gut lesen kann, wo er hin dürfte. Und das ist natürlich, glauben wir, gerade gegen den großen Division Rival, dass du so viele Picks entsprechend wirst. Aber es gab auch Polnachrichten, und zwar hat er wieder einen Touchdown-Pass zu seinem Lieblingsreceiver Antonio Gates geworfen und 6-8 Touchdown-Pass zu den beiden. Dann haben sie mal eben Stephen Young und Jerry Rice überholt für den zweiten. Für den zweiten All-Time-Lead muss man sagen, wirklich ganz, ganz stark die 112 Interceptions oder Touchdowns mit Peyton Manning und Marvin Harrison werden sie wahrscheinlich nicht mehr einholen, aber trotzdem 86 Connections. In der Zeit ist auf jeden Fall etwas, was man immer daran erinnern wird. Antonio Gates wird sein so der große, auch schon 37 Jahre alt ist, aber trotzdem ist immer dafür noch gut, einen Touchdown zu erzielen und ja, werden auf jeden Fall die beiden für lange Zeit in den Geschichtsbüchern stehen mit Connections.
Ja, absolut. Und vor allem, wenn man auch überlegt, wie Antonio Gates hält in der Position, auch denke ich, ja, hinten dran mit Henry jemand eigentlich, der längst überholt haben müsste. Aber für die einen entscheidenden Plays kann man einfach, ja, so ein Duo nicht ersetzen. Da weiß man einfach für ein bestimmtes oder für eine bestimmte Situation, wo man auf den anderen vertrauen muss, da kannst du niemanden anhören, als dann Gates, der halt Rivers in Auswende kennt und andersrum auch. Ich fand es witzig zu sehen, wenn man sich überlegt, geht es ja nur die Touchdowns, aber wenn man sich anguckt, was er da auch im Blocking-Game bei den Chargers die Saison ausmacht, ja, da kann man auf Henry Pässe werfen, aber du hast leistet noch die Ergänzung in Double-Tight-End spielen, was manchmal vorkommt bei den Chargers, was die Stabilität und die Sicherheit auch in der Pocket, glaube ich, von Philip Rivers ausmacht, ist das Antonio Gates halt mit 37 Jahren nicht mehr der schnellste und nicht mehr der beste Receiver auffällt, aber in Game kannst du auch verzichten, weil er alles gesehen hat und alles sieht und manchmal einfach auch eine Sicherheit geben für den Quarterback zu wissen, also den kenne ich jeden Ausweg, der macht und dann außer in dem Spiel jetzt hast du auch die Sicherheit zu wissen, dass du dahin werfen, wo du jetzt unter Druck werfen musst, weil du eben vor dir dieses Sicherheitsgefühl nochmal versteckt der O-Line.
Ja, genau, wirklich ein ganz kompletter Titan. Einer wird auf jeden Fall auch in der Hall of Fame gehen. Da glaube ich, da gibt es gar keine Diskussion, dass er drankommt. Wahrscheinlich sogar First Ballot Hall of Fame. Also direkt bei der ersten Nominierung wird er wahrscheinlich direkt in die Hall of Fame gehen. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen auf die Situation in der AFC gucken. Ich denke, die Chiefs sind aufgrund des Siegs durch. Müssen es noch gegen hier und in Denver spielen. Zwei Spiele, die sie durchaus gewinnen können, die sie noch gewinnen. Aber jetzt für die Chargers ist es ein enges Rennen. Die Bills sind besser, die Titans besser mit dem Sieg mehr. Die Ravens sind gleich. Jetzt gucke, die Jets und die Raiders sind zwei Mannschaften, die sie beide besiegen. Denkst du, die Chargers können es noch in die Wildcard Round schaffen, wenn sie eine von den beiden Wildcards holen, oder ist es dann noch zu schwierig, an Teams zu gut sind?
Na, ich denke, ja, hängt halt wirklich von dem, also wenn sie die Form wie Sonntag auch gerne bei den Teams zeigen, wird es schwer werden, aber ja, warum nicht? Also ich sehe Chargers da immer noch trotzdem Setback im Rennen und weil Philipp einfach, ja, wir haben gerade von Antonio Gates geredet, aber auch Philipp Rivers eigentlich aus einer tollen Quarterback aus den Jahren kam in die NFL und da ist jedes Jahr, ist ja auch der Jüngste, jedes Jahr jetzt noch einen kleinen Erfolg zu holen und selbst die Playoffs wären ein Erfolg und keiner Chargers nach dem Umzug irgendwas zugetraut und er hat sich da voll reingeworfen, steckt da leidenschaftlich drin in dem Team, ist ein Leader, ich will ihm und den Chargers gönnen, wenn das was wird mit den Playoffs. Ja, auf jeden Fall ein Bereich für die NFL, für die AFC in den Playoffs.
Ja, auf jeden Fall gerade auch das 5 Play-In-Spiel in letzter Zeit wirklich alles immer gegen sie gelaufen ist, also wirklich auf entscheidende Situation, was sie nicht verändern können. Deswegen würde ich es mir wünschen, sie haben auch wirklich in den letzten 9 viel Positivklassen gegen die Chiefs nicht gereicht, aber ich denke, sie haben die gute Möglichkeit, gerade wenn man sieht, die Titans gegen die Rams, die Jaguars spielen, die Bills müssen noch zu den Patriots, also die Chancen sind da, sie müssen sich jetzt um den Schopf backen, beide Spiele gewinnen und dann darauf hoffen, dass sie ein bisschen Hilfe an Teams bekommen. Wie gesagt, die Kansas City sollten schon durch sein, sollten sich die Wildcard-Round sichern können und mal schauen, gegen wen sie spielen müssen, ob sie gegen die Ravens ran müssen oder gegen die Titans, Bills, mal schauen, was bis da noch passiert. Es haben noch zwei Spiele, da kann auch wirklich alles möglich passieren. Wir machen jetzt keine Pause und kommen dann weiter in der AFC und gehen dann wirklich auf das absolute Top-Duell ein, worauf wir uns seit Wochen gefreut haben, und das hat versprochen, was angekündigt war.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
Und wie gerade angekündigt, gucken wir jetzt auf das Duell der Duellwoche. Darauf haben wir online Wochen. Die New England Patriots waren zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. Haben die 25, aber... Ja, haben Glück gehabt mit einer Touchdown-Interception auf einem Catch, der kein Catch war, der aber zum Touchdown gereicht hatte, wo es viel Kontroverse hat, wie richtig ausgelegt ist, aber im Endeffekt die Regel, ja, es ist nicht schwierig. Was die das ist ein bisschen der Leidgetragene, das kann ich mehr dazu sagen, weil ich finde ihn nicht gut, auch wenn ich, keine Ahnung, also ich hätte es gegen den Catch für mich war.
Ja, ich glaube, über die Regel und über die Szene unterhalten wir uns noch eine Weile, aber sie muss untergehen, diese Szene, und auch die Entscheidung und Regel auf die Situation bezogen, weil es andere Momente, Szenen und Diskussionen zu was ist ein Catch, was ist kein Catch, die letzten Jahre waren es bekannter, tatsächlich, weil sie sicher in Playoffs sind, nur Des Bryant kann wahrscheinlich noch fluchen, dem da die Träume und Hoffnungen geraubt wurden schon, der Regel aus den Satten als Kameras noch genutzt wurden, um die Situation bis in den Zentimeter und Millimeter zu es hat weh, als Steelers-Fan das zu sehen und zu wissen, und die Frage habe ich mir nach dem Spiel gestellt, also ich schlafen konnte Sonntagnacht, war schon Montagmorgen, das hat aufgebraust, warum steckt nach Touchdown und riskiert dadurch, dass er die Completion bekommt, ganz einfach, weil Football Game ist und du nicht überlegst, wie mache ich den sicheren Catch, sondern du willst gewinnen, und das sind alles Spieler, die mental komplett nur auf eins ausgelegt sind. Stärke, Stabilität und alles rausholen in jedem Play. Alles, alles und nochmal alles. Und das heißt halt auch für einen Teil, wie für jeden anderen Spieler, alles rausholen und Touchdown zu holen, weil verdammt nochmal, man will dieses Spiel gewinnen, dass das Ding ihm dann aus dann fällt, nachdem der Ball halt mir es mal in die Lane gecrossed hat und eigentlich ein Touchdown sein müsste, wie es in wahrscheinlich 100 anderen Spielsituationen als Touchdown angehört wurde, weil die nächste war halt in diesem Spiel mit Aufmerksamkeit und auch mit dem Schiedsrichter darauf, dass sie im Fokus stehen und der NFL, dass sie prägend für die NFL, wie sie nach außen auch auftritt, sind und diskutiert werden. Eigentlich war aber andererseits auch halt pervers gut, weil man hat ein Calling-System, also das Refs-System in Video-Reviews und so die Saison vertieft hat. Ich halte immer gerne im Vergleich zum Fußball. Im Fußball merken wir ja gerade über den DFB und alles. Sollten wir uns über die NFL da aufregen, dass sie da so ganz klein in die Analyse, ob es Touchdown ist, über nur, weil das Spiel so hoch gewertet wurde und so viele Zuschauerzahlen hat, dass man das auch ganz genau nach der Regel ausgelegt hat, um zu zeigen, wir können die Regel im Millimeterbereich perfekt überprüfen. Ich bin mal gespannt, wann angegangen wird, dass die Regel hinfällig oder angepasst wird, dass man sagt, ja, zwei Knie und der Ball cross die Plane. Na, ist egal. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch, nicht nur aus Sicht dieser Receiver, viele Spieler einfach auch in offensive Skillspieler könnten besser damit arbeiten, wenn sie da ein Zugeständnis bekommen würden, weil die gehen ein enorm hohes Risiko ein, und wenn sie bestraft werden, für Regel, die nicht für Fernsehkamera und für Videotechnik für Schiedsrichter gemacht wurde, also für halt einfach eine Regel damals, die halt so war und damals mehr Interpretationsspielraum für die Schiedsrichter hatte, hoffe ich dann, dass sie trotzdem ein Zugeständnis bekommen, dass es sich auch lohnt für sie, immer gewinnen zu wollen, immer alles aus jedem Play Inches rausrasseln, weil sonst hört es irgendwann mal auf und wir in der NFL, dass jeder sich um jeden Zentimeter reißt und man geht in den Offense- und Gameplans noch nach nach Versuch zu kommen und halt dann ja, zwei Versuchen Richtung Touchdown zu gehen, statt maximal alles zu wollen. Also, dass das Spiel vorsichtiger wird und das wäre doch doof.
Ja, auf jeden Fall. Die NFL hat ein bisschen, da kommen wir später auch nochmal drauf, wenn ich glaube, und Peterspiel muss auch auf der Situation, genau, um dann zu spielen. Ich fand auch, also Steelers für mich als Patriots muss ich sagen, ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn das Spiel gewonnen hätte, weil die Patriots wirklich nicht gut gespielt haben, gerade die Offense war wirklich nicht klicken. Es war dann am Ende dann Gronk, der in dem, ja, in dem Engine Drive wirklich alles gefangen hat, was zu fangen ging, hat man 70 gut, glaube ich, nicht Herz gemacht, dass die Führung sich erholt mit dem, den Tunker. Die Steelers bekommen den Ball mit einem starken Run von Julius Smith, dann kommt, wie gesagt, dieser Call und das, was ich dann nicht verstanden habe, den Fake-Spike kann man gern machen, aber warum mache ich Slant-Route? Also warum versuche ich den Ball ihm werfen, wenn ich doch weiß, dass in der Mitte eigentlich alle stehen? Warum gehe ich nach außen, versuche einfach mit einem Lob-Pass das Ding zu entscheiden? Das habe ich verstanden.
Ja, weil die außen zu waren. Also haben in dem Moment auch das Richtige. Das Spiel war auf jedes Inch überall eng von beiden Seiten. Offense und Defense bei beiden Teams haben das Spiel beherrscht und kriegen das Rutherspace alles zu. Und diese Inside-Slant-Route, was halt eigentlich Harris hätte sein sollen, sondern es war genau Antonio Browns Position. Outside, Second Receiver, Outside und die Route gegen Antonio Brown bewegen. Und da wird in dem Moment, hat Roethlisberger, glaube ich, auch nicht mehr drüber nachgedacht. Ist da jetzt ein Antonio Brown oder Eli Roth? Habe ich schon Two-Point-Downs, alles competed. Dann wirft man da auch hin. Und ich glaube, da hat er einfach gedacht, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, alles rausholen und wir haben das diese Saison auch bei den Bandteams. Matt Ryan, sage ich nur vor ein paar Wochen, das Field Goal und in die Overtime zu gehen, das wirklich ist entschieden, ein bisschen weiter zurück im Feld, nicht ganz so nah an der Endzone, aber selbes, auch das Spiel beendet mit in der Endzone oder an der Endzone und ja, sie wollten das Spiel, dass sie Powerhouse sind und dass sie einfach auch nach einem Kronk-Roboter mit ihrer Manpower dagegen gehen können und das einfach auch im Prinzip als ja, ich dachte mir da, Ben hat danach gesagt, ja, hätte gerne was anderes gespielt oder sonst was. Nee, die haben einfach da gedacht, Vollgas drauf und waren da ein bisschen zu sehr auf alles reinhauen bedacht, weil ja, das rauchen aber nicht heute. Und das wird wahrscheinlich gewesen sein. Also, ich habe auch gedacht, okay, gut und Field Goal, dass er dann den Fakes bekommt. Ich selber auch, wäre der Ball nicht getippt gewesen oder hätte ihn einfach weggeworfen, hätte es einfach geloppt, rausgehauen. Ja, shit happens und es war enorm emotional und so ein Tipped Ball ist halt ja automatisch weg und seit dem Super Bowl Seahawks Patriots wissen ja, was es bringt, gegen die Patriots in zu werfen. Fortsetzung vielleicht noch.
Ja, das sollte man wahrscheinlich eigentlich nicht mehr machen, wenn man es jetzt schon zum zweiten Mal gesehen hat, in solchen wirklich kritischen Situationen. Ja, wenn ich jetzt mal auf Patient, ich fand's ja, nicht ein gutes Spiel, die hat wirklich nicht gut mitgehalten. Ich war auch gerade Smith-Schuster-Run, weil immer wieder in die Big Play, der Tony Brown rausgegangen ist, früh, glaube ich, da wirklich noch einige Probleme. Ja, war es im Endeffekt nur Gronk, der aus dem Spiel gehalten ist, mit 4 Receptions, 60 Yards, die anderen haben mitgelernt, also es ist dann wirklich zu viel von der Mannschaft wegkommt, Max Burkett ist mit der Verletzung raus, wird dann ins Spiel zurückkommen, zur Postseason, wenn alle kleine und keine Operation macht, ist eine gute Sache, weil man ein fittes Mal nach 4 Carries, 12 Yards dem Mann der Team auf jeden Fall gut tun. Dion Lewis hat mit den Carries 67 Yards. Sicher geht das auch besser, aber es ist mit den knapp 4 Carries, das ist das voll im Rahmen, wenn man das so sieht. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Bammel, ich habe mich gefreut, dass wir das Ding gewonnen haben, aber jetzt natürlich mit auf AFC Conference Game, wo es vielleicht zum Rematch kommen könnte, wird das, glaube ich, ein ganz ganz Ding. Ich bin glücklich, dass wir, wie gesagt, Homefield Advantage haben. In Playoffs ist auswärts jetzt nicht der stärkste Spieler, glaube ich, hat sogar einen negativen Rekord, und daher kann das crucial sein.
Ja, definitiv, um da auch nochmal vielleicht aufs Spiel näher einzugehen, ich halte mit an den letzten oder an den spielentscheidenden Momenten ein bisschen fest, weil ja klar, es war regelmäßig, aber was eigentlich viel prägender für das Spiel war, als die Unternehmung hat, weil es halt auch emotional beide Seiten am prägendsten war in Wirklichkeit aber das Spiel an sich, die Patriots, du hast es gesagt, aus deiner Sicht, ich sehe es aus deiner Sicht natürlich, war nicht am Laufen und das was sie geknackt hat, war die Einstellung der Steelers, nicht nochmal die Zone zuzulassen. Gronk in der Zone Coverage konnte Season 2016, haben wahrscheinlich mal, die uns jetzt auch zuhören, noch erinnern, unsere Zone Coverage es gab keine Spoiler, sondern es gab keine Zones und riesige Softball. Ja, diesmal hat man sich gedacht, okay, gut, bin Skizze und spielen Man Courage. Eiszeit oder eigentlich über das ganze Spiel, ich habe selten Spielsituationen gesehen, wo es geändert wurde, hat man Cover One Magic, also Man Courage wirklich nah am Matrix drüber. Wenn Saishi war den zweiten, also den Free Safe mit dem Strong Safety, wenn der nicht in der Man Courage direkt mit dem Ballempfänger eingebunden war, noch nachgezogen hat, man hat den ihre kurzen Passrouten laufen und ihre Versuche meistens eigentlich auch ganz gut verteilt, werden halt auch immer ja knapp, aber ja, der Unterschied war zum Schluss einfach, dass dieser Drive von Kronk drei Passreiches zum Touchdown war, der Reise in die Steelers Defense zahlen muss, für sein Spiel über konstant an die Man Courage aufrechtzuerhalten. Da war einfach eher durch und man hat es dann auch gesehen, Sean Days lag da zertrümmert am Boden und war einfach fertig, er konnte Gronk nicht mehr hinterherlaufen, weil Gronk einfach ein riesiger Roboter ist. Das hat auch ausgesehen wie ein Roboter, der einfach da seine Bewegungen macht und den Ball fängt. Und das kannst du nicht mehr verteidigen. Geil war halt, wie die Steelers dagegen gehalten haben und ja, im Prinzip auch das Spiel immer mit engem Vorsprung gehalten haben. Und dann hinten raus hat ihnen einfach Antonio Brown gefehlt. Sie haben gut ausgeglichen in der Offense, fand ich, dass er weg war mit Juju Martavis Bryant nicht so ganz überzeugend, aber die anderen sind einfach nachgerückt und haben das Spiel laufen lassen. Le'Veon Bell hat halt konstant seine Leistungen abgerufen und gezeigt. Und da war es einfach ein Schaubild dafür, dass die Steelers dieses Jahr eine Mannschaft sind und von Spiel zu Spiel gegen Ende der Regular Season noch enger werden und gezwungen werden, jetzt auch mit dem Ausfall von Antonio Brown noch enger zu werden. Und ich glaube, diesen Klotz von Team zu schlagen wird, außer durch dieses Spiel jetzt am Sonntag, enorm schwer werden, weil die lassen da ganz, ganz wenig an sich rankommen. Und es hat wirklich die Brechstange Kronk gebraucht, hinten raus, um die Steelers zu besiegen und dann auch in Stress zu bringen. Ansonsten war das eine geniale Leistung und eine gute Antwort darauf, wie man sich doch gegen die Patriots halten kann. Aber ja, Kronk.
Ja, ist wirklich ein absolutes Biest. Also das muss man, glaube ich, sagen. Vielleicht sogar der beste Titan, der vielleicht bisher gespielt hat. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu sehr Patriots-Brille, aber ich denke, wenn man das einfach sieht, es ist einfach so schwer, diesen Mann zu covern. Wenn du einen Linebacker nimmst, der ist zu langsam. Safety hat nicht die Körperlichkeit, um ihn entsprechend zu stoppen. Also von daher, das ist ein absolutes Biest. Das muss man einfach sagen. Ist auch ein Spaßvogel mit Sicherheit. Also der hat ja genug Schwachsinn schon in seinem Leben gemacht. Aber wenn sportlich ist, ist wirklich hammer konzentriert. Und ja, Bill Belichick ist jetzt gefordert, dass er dann, wenn es in 4 Wochen wirklich dann zum Rematch kommt, dass er dann entsprechend die richtigen Schlüsse zieht und dass er dann die Patriots dazu führt, dass sie gewinnen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich denke, es wird ein ganz, ganz enges Ding werden und die Patriots müssen sich verbessern, weil sonst kann es wirklich passieren, dass sie das Spiel verlieren. Aber wie gesagt, bis dahin ist noch ein bisschen, das muss auch erstmal die erste Runde vorgespielt werden, die Divisional Round. Da gibt es auch Mannschaften, die ich gerne umgehen möchte, wie zum Beispiel die Baltimore Ravens, weil ich denke, das ist eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft. Vielleicht kann man jetzt auch mit dem Sieg vielleicht sogar die Jacksonville Jaguars umgehen, weil ich die auch für sehr, sehr gefällig halte. Also darf man gespannt sein, weil wenn es zum Rematch kommen soll, ich denke, Hans-Peter, das wird ein enges Ding werden für beide Mannschaften.
Absolut. Und ich hoffe, dass wir uns nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen und dann, wie du sagst, auch seufzen. Das Seufzen hatte ich auch schon. Dann am Ende die Ravens gegen die Jaguars im Conference Final stehen. Teufel ist ein Eichhörnchen, wollen wir es nicht beschreien. Also es ist alles möglich, großartig. Aber ja, ich glaube, ja, Kronk auch nochmal kurz zu sagen, Kronk ist ein hoffentlich noch einige Jahre jetzt aktiver NFL-Spieler und herausragender Tight End und später gehört er auch auf jeden Fall in die First Ballot Hall of Fame. Ja, ist ein Hall of Famer vom Feinsten und sowas ist ganz schwer jemals wiederzukriegen und hast du noch nicht in der Variante und Form gesehen. Wir haben vorhin von Antonio Gates geredet, auch super stark, aber ja, super, wenn er auch in die Hall of Fame kommt, aber tja, Kronk, wir haben es am Sonntag gesehen. Das ist Wahnsinn, was du da machen kannst, wie du willst. Und ja, ich hoffe, dass die Steelers in 4 Wochen einfach Joe Hayden auch wieder dabei haben und noch mehr Stärke haben, das ganze Spiel die Patriots über zu verteidigen. Wenn es soweit kommt. Amen.
hoffen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir sind jetzt mit der AFC fertig und gehen jetzt rüber in die NFC und gucken dort zu einem sehr kontroversen Spiel zwischen den Oakland Raiders und den Dallas Cowboys, wo es auch einige Calls gab, die sehr, sehr kontrovers diskutiert werden.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag auf meinsportradio.de.
Und wie bereits angekündigt, gucken wir jetzt in die AFC und schauen uns das Spiel der Oakland Raiders an, die gegen die Dallas Cowboys gespielt haben. Und ja, ich habe es angekündigt, da gab es auch einige kontroverse Szenen. Hans Peter, fangen wir mal mit dem an, das wahrscheinlich das Kontroverseste am Ende war. Derek Carr ist ja kurz vor Ende. Möchte er Richtung Endzone, war third and six, glaube ich, vor der Endzone, wie gesagt, glaube ich, 5. Yard-Linie, und versucht selbst zu gehen, streckt sich raus, macht seinen Arm wirklich ganz lang, der Ball verloren, geht aus der Endzone raus und es gibt Touchback für und Ball für die Cowboys, wo du dich fragst, wieso ist das Touchdown? Warum ist das ein Touchback für die Cowboys, wenn Derek Carr den Ball in der Endzone, also vor der Endzone verliert, der durch die Endzone ins Aus geht?
Ja, ich glaube, wir hatten es doch schon mal diese Saison auch mit den Patriots gegen die Jets, meine ich. Ähnliches Beispiel, genau kontrovers. Regelauslegung, Thema. Wie legt man diese Fumble-Turnover-Endzone-Regelung neu aus, damit in diesen Themenblock rein, finde ich, weil es ist genauso verrückt, dass jemand, der einfach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, da setzt sich dann die Geschichte fort von die NFL ist Games und alles geben. Derek Carr hat eigentlich dieselbe Spielsituation vorgefunden, würde ich fast sagen, wie die Steelers auch, wie Roethlisberger auch in dem Moment und wie James in dem Moment auch und wie Matt Ryan damals, wie ich es gesagt habe, und ich könnte jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Stunde drüber reden und Beispiele aufführen. Alles geben, alles rausholen, und er wollte alles rausholen, weil er wusste auch, die Saison ist on the line, wenn sie gewinnen, halten sie mit den Chiefs mit, halten sie sich im Playoff-Rennen, überleben sie dann doch noch, obwohl man sie schon tot geglaubt hat, und das alles bei einem Franchise-Quarterback, für den ich Derek Carr auch weiterhin halt, Spielern einfach mit, dass er sagt, zieht er durch. Und den Ball dann da zu verlieren, ist echt scheiße. Und er hat auch wirklich sich richtig lang gemacht. Und er sieht halt auch die Defender auf sich zukommen und zieht trotzdem durch. Also ich habe mehr Respekt vor dem Entscheidungswillen hatte, als dass ich denke, boah, du hast das Spiel und die Saison in einem Millimeter-Move verkackt. Weil, wie gesagt, Regelauslegung hin und her, der ist wieder da. Und deswegen, ja, finde ich es eigentlich krass, solche Momente nur auf den Moment zu reduzieren, dass er das Spiel verloren hat, sondern man muss das Große sehen und sagen, er hatte die Playoffs und die Überlebenschancen mehr im Sinn, als das Spiel jetzt zu gewinnen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich denke auch, das Spiel, also die Playoffs haben sie nicht in dem Spiel verloren, da haben sie wirklich, wirklich nah dran, das Handbein anspielen, weil sie wirklich ganz, ganz schwache Leistung gezeigt haben, und ich finde diese Regel einfach, macht gar keinen Sinn. Also die man beschlossen hatte, ja, sorry, also das sollte man wirklich sich fragen, warum das ist. Ich glaube, die Regel seit 15, 20, 30 Jahren, also schon ewig, und dass sie immer noch Bestand hat, ist ja absolut fragwürdig, weil ich kann es nicht verstehen, wenn der Ball in der Endzone verliert und dadurch ins Ausgeht, dass die andere Mannschaft den Ball bekommt. Verstehe ich nicht, aber das ist was, ist eine Geschichte. Es gibt noch einen zweiten Call, über den wir reden müssen, Hans-Peter. Da gehe ich da und eins war es in vier Quarters, waren unentschieden, stand es 5 Minuten, war noch auf der Uhr. Dallas hat 4th and 1 an der 39 in der Linie an ihrer eigenen. Und haben gesagt, okay, wir gehen dafür, wir wollen in Führung gehen. Und Dak Prescott versucht mit einem Quarterback-Sneak. Hat nicht funktioniert, hat man erst gedacht. Da hat man den Ball nochmal nachgeguckt. Der Ball wurde bisschen nach vorne gelegt und dann hat man die beiden Pylonen rausgeholt von der Seitenlinie. Ich denke, das sind die beiden Herren, die dort immer stehen und dann markieren, von wo bis wo man 10 Yards schaffen muss. Und ja, es war wirklich so, so knapp, dass man nicht genau wusste. Und da hat dann ja der Schiedsrichter, Genie Story, hat eine Karte rausgeholt, eine gefaltete Karte, hat sie zwischen Ball und dieser Pylone gelegt. Und wenn die Karte durchgefallen wäre, dann wäre es kein First Down gewesen. Aber da sie nicht durchgefallen ist, ist es ein First Down. Somit 3 Spielzüge später macht Dallas ist in der Red Zone, kriegt den Field Goal und dann in Führung. Und die Raiders fragen sich, wie kann das bitte so sein, dass man so ein Play mit so einer Entscheidung macht, in einer Zeit, wo man so technisch versiert ist, dass man es eigentlich lockern kann mit allen möglichen Kameras. Das ist für mich auch noch etwas, was ich nicht verstehen kann, dass dort immer noch da Menschen stehen, die immer weiter laufen, dann stehen, wo fangen sie an, bis wo muss es gehen, anstatt das einfach mit Kameras zu machen.
Ja, ich habe die Szene auch geschaut, also ich habe sie einfach hingenommen. Ich habe sie gesehen und hingenommen und gedacht, okay, good old NFL und good old Ref. Den Ref auf dem Feld, und da haben wir es ja auch wieder, dieses Beispiel der Moderne, diesen auch mit der Daseinsberechtigung, was bringt es überhaupt noch auf, einen Whitehead zu haben. Und ich glaube, es war, wenn ich ein bisschen überlege, auch eine Möglichkeit zu zeigen, und der wird doch wohl noch auf dem Feld gebraucht, weil manche Sachen muss man dann einfach zeigen, muss man noch alt und banal machen und moderne. Ja, vielleicht ein bisschen nostalgischer Gedanke von mir, aber hat ja eine Bedeutung, weil es gibt nichts Einfacheres, einem Zuschauer im Fernsehen das wirklich Türe zu verständlich zu machen, weil bei aller Technik schön und gut, du kannst es alles zeigen, aber das ist alles, ja, es ist alles grafisch aufbereitet, also ich sag mal nicht visuell verifizierbar für den Zuschauer. Eine Karte, die nicht durch eine Lücke fällt. Simpel, einfach, aber die beste Methode, um einem Fernsehzuschauer zu zeigen, der ist da drüber. Also das ist ein neues First Down. Dann ist auch die Diskussion schneller beendet. Und deswegen reden wir auch eher darüber, was er getan hat, als über, war es jetzt ein First Down oder war es kein First Down. Weil für uns war ja dann auch klar, es ist die Methode, wie es uns gezeigt wurde, über die wir uns dann Gedanken jetzt im Nachhinein machen und nicht die Position des Balles, ob er auch wirklich drüber war. Also ich finde, das ist der wesentlichere und wichtigere Aspekt aus diesem Happening raus. Und ja klar, das war spielentscheidend, First Down Dallas und weiter geht's. Aber so konnte man die Tür für Diskussionen zumachen, ob Dallas da nicht eine Chance geschenkt bekommen hat oder nicht. Und das Placement vom Ball war richtig in meinen Augen.
Ja, das glaube ich auch. Also, ja, wie gesagt, das ist gut erklärt gewesen, aber wie gesagt, das war wirklich eine Szene, glaube ich, die ich so noch nie in meinem Leben gesehen habe, dass man extra dafür ein Stück Papier rausholen musste, um zu entscheiden, ob das First Down war oder nicht. Also, das war wirklich eine unglaubliche Szene. Aber lass uns mal zum Sportlichen kommen, Hans-Peter. Wenn wir jetzt mal gucken, die Cowboys haben das Spiel gewonnen, haben jetzt 8-6 und haben ein bisschen noch die Playoff-Chancen offen gehalten, auch wenn sie jetzt natürlich zwei schwierige Spiele haben, zu Hause gegen die Seahawks, dann bei den Eagles. Ja, denkst du, sie können so in die Playoffs schaffen, und was haben sie für einen Eindruck für dich auf dich gemacht am Sonntag?
Keinen stabilen. Also, man dachte ja, jetzt sind sie wieder zurück und auch ohne Elliott geht's, aber ja, es war mehr so ein Wirken und Pressen bei beiden Teams, was nicht ganz so einwandfrei. Ja, ich glaube, Dallas muss mit der Saison finden, wenn sie es in die Playoffs schaffen, ganz gut, aber ich glaube eher, dass sie die Saison wirklich abhaken müssen, als jetzt haben die beiden Rookie-Youngsters ihre Achterbahn-Saison mal erlebt, direkt in ihrer zweiten Saison, und ja, jetzt muss man weitermachen, vorwärts gehen und sich einfach sagen, okay, nächstes Jahr ist dann eine komplettere Saison. Man hat nächstes Jahr, wenn die läuft, nicht das Problem, dass man von Spiel zu Spiel Angst haben muss, dass Ezekiel Elliott dann doch endlich mal gesperrt wird. Das ist auch eine Mindsetting-Problematik, die ich beim ganzen Team mittlerweile platziert gesehen habe. Auch bevor Elliott hat halt keine konstante Leistung auch schon vorher gehabt. Aber ich glaube, dass die Saison einfach immer im Zeichen von Elliott Brand auch jetzt noch steht, wenn er wieder zurück ist, weil man immer drüber redet und immer noch nicht die Arbeit im Fokus steht, sondern mehr so dieses, jetzt ist er wieder zurück, der eine. Und bei einem Football-Team geht es ums Team, 30 Mann da und nicht eine einzelne Person. Und bei der Saison ist er jetzt da, ist er nicht da und ist er jetzt wieder da und bringt halt der Leistung. Ja, das ist schwierig, also Playoffs wären schön, aber ja, ich glaube eher Haken drunter setzen und nächste Saison fokussiert das Ziel Playoffs und vielleicht auch mal ein Super Bowl gehen.
Genau, auch entsprechend die Schwachstellen ein bisschen auch verbessern, die sie ja haben. Da gibt es ja einige Sachen, wie zum Beispiel Receiver Corps oder auch Defense, wo man sich noch ein bisschen an arbeiten muss. Man sagt nämlich gerade, dass es so ein bisschen ein Stirn fällt mit Sean Lee, wenn der fit ist. Das ist ja gut, wenn er nicht fit ist, ist so eine riesen Lücke in der Corps, die das ist zwar ein Zeichen für sein Value einfach für die Sand, aber das wird eigentlich nicht sein, dass man so sehr abhängig ist von einem einzigen Spiel, wie die Defense performt. Also da muss man noch ein bisschen gucken. Und einige Jungs, die jetzt auch noch den nächsten Schritt machen in der Saison, aber Cowboys auf einem guten Weg, zeigt euch jetzt nicht so stark, aber ist auch auch noch ein junger Spieler. Ich denke, dass er im zweiten Jahr einiges gelernt hat, auch einige Fehler gemacht, die man aber auch man machen muss, glaube ich, als Quarterback und dann im nächsten Jahr mit neuen Motivation rangehen kann. Ich denke auch, es wird sehr, sehr schwierig werden. Den Bengals sehe ich keine Hoffnung mehr, da muss man auch ganz ehrlich sein. Zwei Spiele bei den Eagles und bei den Chargers, da ist es auf jeden Fall bei mit 8-6. Und ja, das war es auch schon zu dem Spiel. Wie gesagt, es ist eigentlich kein schönes Spiel zum Angucken, weil es war spannend bis zum Ende, aber es ist wirklich die spannenden Szenen in diesem Spiel einfach gefehlt, bis auf diese beiden Calls, die wir angesprochen haben. Wir machen jetzt eine kurze Pause und gehen ein bisschen länger darauf eingehen, weil da haben wir noch Florian Harrer, der uns einen kleinen kurzen Take zu seinen Seahawks gibt, die ja wirklich vermöbelt wurden im Eisstadion von Los Angeles Rams.
Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten.
Tiefpunkte. Wie alle wissen, hatten wir ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Und wir sind hier wieder bei Interception, eurem Football-Log auf meinsportradio.de. Ich hab's gesagt, wir gucken jetzt auf die Los Angeles Rams, die ja die Seahawks wirklich vermöbelt haben. 42-7, das nicht in Los Angeles, nein, in Seattle, in den schwierigsten zu bespielenden Plätze überhaupt in der NFL. Aber was die Rams dort abgefeiert haben, das war wirklich unglaublich. 34-0 stand es halt. Allein Todd Gurley hatte im ersten Viertel oder in der ersten Halbzeit fast dreimal so viele Yards erzielt wie die ganze Mannschaft der Seattle Seahawks zusammen. 158-59. Das spricht schon dafür, dass die Seahawks wirklich keine Chance hatten, irgendwie etwas hinzukriegen, Hans-Peter. Das war wirklich, Seahawks, ich glaube, so schlecht habe ich sie noch nie gesehen, seitdem Pete Carroll da ist, muss ich, glaube ich, ganz ehrlich sagen.
Ja, definitiv. Ich denke, der Flo wird da noch ganz gut drauf eingehen, in seinem Take nachher. Aber ich glaube, die Rams haben gezeigt, Playoffs, Conference Final Richtung Super Bowl geht nur an den Rams vorbei, egal welches Team wir da alle in der Diskussion haben. Auch wenn die Eagles jetzt geschwächt sind, die Eagles werden wahrscheinlich auch in die Richtung laufen, weil sie einfach schon Playoff-bound sind. Und auch wer die Seahawks jetzt noch im Spiel hatte, hat es am Sonntag gezeigt gekriegt, weil was noch viel krasser war als die Offense-Leistung, war die Defense-Leistung. Die Defense hat im ersten Viertel, weil man muss sagen, die Rams haben auch nur 2 Field Goals gemacht bis zum ersten Touchdown. Die Defense hat in den Possessions von den Seahawks denen aber sowas von jegliche Lust auf Football genommen. Und also die Rams-Defense, das von vornherein klar war, die bessere Defense in Seattle sehen zum ersten Mal seit Jahren die heimischen Fans nicht bei ihrem eigenen Team, sondern beim Gegner. Und das schon im ersten Viertel so, dass das Genick fürs restliche Spiel gebrochen war. Und die haben ja dann noch weitergemacht bis zur Halbzeit. Also phänomenal. Nur woran Donald und Ogletree gesehen, wie die einfach alle eigentlich, wie die einfach da drauf los, sonst wäre Russell Wilson ein verletztes Reh, das von einem Rudel Wölfe zerlegt wird, und der hatte ja dann auch wirklich zum Teil keine Lust mehr, im ersten Viertel überhaupt irgendwie ins Spiel zu finden, so ist ausgesehen. Wahnsinn, also die Defense der Rams hat gezeigt, dass sie das auch komplett in ihrer Seele mit sich tragen in jedem Spiel, auch jetzt auch in die Playoffs gegen Playoff-Contender. Wahnsinn.
Ja, das war wirklich outstanding. Also das war wirklich, das ist, glaube ich, alles komplett geschockt. Damit hat keiner gerechnet. Ich hatte gedacht, okay, die Rams können das Spiel durchaus finden, aber das so endet bombastisch. Und ich glaube, Aaron Donald hat auch mal wieder bewiesen, hey Leute, wenn ihr den Defensive Player für hier wollen wollt, ihr müsst auf jeden Fall mich vorbei. Er hatte 3 Sacks, 4 mal den Quarterback getroffen, 2 Tackles for Loss und Force Fumble und unzählige Pressures auf den Quarterback. Also ein bombastisches Spiel gehabt, auch allgemein dieses Jahr. Die Rams sind mit so viel Talent, mit einem starken Head Coach, für mich ist Sean McVay der also wirklich der absolute Favorit, Coach of the Year zu werden. Greg Sörlein, wirklich einen super, sehr, sehr starken Kicker, könnte sogar den Single-Season-Record für Most Points bei Kicker einstellen, mit ein bisschen Glück. 166 Punkte hat er erzielt gehabt, aber Greg Sörlein ist auf einem guten Weg, das noch zu übertreffen. Pharaoh Cooper, ein wirklich ganz, ganz starker Returner, hat wirklich ein starkes Spiel wieder hat. Wenn man alle Returns zusammen, also sowohl Returns als auch Kick Returns, hat er 180 Yards gemacht, also eine bombastische Anzahl. Also diese allgemein, diese Defense oder dieses Team ist so heiß und einer der kommt in der NFC wirklich weit zu kommen. Ich glaube, es gibt viele Teams in der NFC, die man nicht spielen wollen. Gut, es gibt auch die Rams auch nicht gegen spielen wollen, wie sehr, sehr tight ist, aber wenn die Rams so sich präsentieren gegen andere Mannschaften, ja, dann Holiday.
Absolut, ja, da sind wir uns definitiv einig. Worüber wir uns aber sicher sind, ist, dass das jetzt das Zeichen war, dass die Seahawks gebrochen und zerbrochen sind. Ja, das ist wie mit den Ravens in der AFC, glaube ich. Das sind nicht total. Die Ravens auch, glaube ich, alle in Gedanken in der Saison verabschiedet, weil da gar nichts ging. Und jetzt auf einmal sind die Ravens wieder mitten im Wildcard-Fight und ja, will schon gegen die Ravens, aber will auch schon gegen die Seahawks in den Playoffs spielen. Kein Team, weil es ist alles, alle Karten, alles auf neu und da gilt ein Spiel zum anderen und da sind die Seahawks die letzten Jahre nicht erfolglos durchgelaufen. Ich gibt's doch die Ravens nicht, um jetzt kurz mal den Ähnlichkeiten sehen, in dem totgeklaubten Leben lag. Man muss ja mal ein bisschen in Vergleich zu was ziehen, was man noch so hat, weil die Ravens, jetzt sage ich schon die Ravens, um Gottes Willen, die Seahawks ja die letzten Male, wenn sie in den Playoffs waren, nicht zu den Wildcard und lower ranked Teams gehört haben. Deswegen, ja, Russell Wilson kann auch wieder anfangen zu scramblen, wenn er merkt, ein Team hat ihn nicht in der Pocket eingequetscht. Also, das heißt jetzt nicht, dass sie tot sind.
Ich bin gespannt. Ich bin vor allem auf die Offseason der Seahawks gespannt. Man hat es gesehen, es gab dann noch wirklich einige Kontroverse dann auch nach dem Spiel, wo es ein bisschen hin und her ging zwischen zwei Spielern. Ich glaube, das war Thomas, der auf Twitter geschrieben hatte, dass Bobby Wagner hätte nicht spielen sollen aufgrund seiner Verletzung und Wagner entsprechend direkt hinterhergehauen hat, so sieht's aus, ich hab halt mal lieber deinen Mund und sei nicht immer neidisch auf alle anderen. Also von daher, das sieht für mich so ein bisschen aus, als ein Lockerroom nicht stimmen würde und das ist ein schlechtes Zeichen, wenn sowas öffentlich ausgetragen wird und das ist etwas, was man beobachten wollte, was schon in dieser Offseason gehören war, also diesen Sommer schon immer wieder Gerüchte drum gab, dass es im Lockerroom nicht stimmen würde, dass man auch wohl neidisch sei auf all die Aufmerksamkeit, die Russell Wilson bekommen würde. Ich bin sehr, sehr gespannt dazu und ich denke, da wird mir auch am liebsten Florian mit reinziehen, der mal so ein bisschen das Ganze zusammenfasst, was er jetzt über die aktuelle Situation bei den Seahawks denkt. Ich denke, sehr, 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 sehr spannend auch von ihm das zu hören als Fan, was er sich vorstellt. Das heißt, wir werden dann danach eine Pause machen und kommen dann mit dem Thema der Woche zurück, Franz-Peter. Wenn du jetzt nichts vor noch anderes zu den Seahawks hast, wie du das ergänzen möchtest.
Nee, ich denke, da haben wir alles gesagt und der Florian hat den Tag auch noch. Das ist der Experte für die Seahawks. Hast alles gesagt.
Genau, er wird euch das ein bisschen erklären. Dann, wie gesagt, nach dem Take ist eine kurze Pause und dann kommen wir zurück mit dem Thema der Woche. Und da gibt es ja einige Themen, die wir zum Berichten haben. Zum Beispiel der mögliche Verkauf der Carolina Panthers und es gibt sogar Gerüchte, dass Marvin Lewis wirklich gehen wird, beziehungsweise ist sogar Bericht von Ian Rapoport, dem NFL Insider.
Die Seattle Seahawks haben am Wochenende, am Sonntag, die größte Niederlage der Russell-Wilson-Ära erlebt. Das zeigt sich alleine schon, wie erfolgreich dieses Team die letzten Jahre war, denn dieser 42-7 Niederlage gegen die Rams, die war ja die schlimmste seit mehr als 5 Jahren. Und wie schlimm das war, kann man auch noch an ein paar weiteren Zahlen sehen. Sie haben unter anderem 0-34 zur Halbzeit zurückgelegen, also ja, keine Punkte erzielt in der ersten Halbzeit. Das, obwohl sie den Ball ganz am Anfang des Spiels bekommen haben und ja, dort eigentlich die Möglichkeit hatten, schön was aufzubauen, aber Strafen und 2 unnötige Fumbles, beziehungsweise eines, das wirklich gecallt wurde, haben dazu geführt, dass es einfach überhaupt keine Chance gab und das ganze Spiel von Anfang an komplett den Rams überlassen war und die Seahawks haben absolut keine Chance gehabt und keinen Weg gefunden, auch nur irgendwas zu tun. Das zeigt sich auch daran, dass sie über das ganze Spiel hinweg 149 Yards aufgelegt haben. Die werden allerdings relativiert durch 71 Sack Yards und 60 Penalty Yards. Das heißt, am Ende kommen dann noch ein bisschen mehr als 20 Net Yards raus oder knapp 20 Net Yards sogar nur. Also eine wirklich katastrophale Bilanz für das Team. Und was noch beeindruckender ist, 244 Yards, das ist die Anzahl an Rushing Yards, die das Team kassiert hat. Allen voran natürlich durch Todd Gurley, den sie absolut nicht stoppen konnten. Ja, und nach dem Spiel kam es dann noch zu einem weiteren kleinen Eklat, denn Earl Thomas, der wohlverdiente All-Pro, einer der besten Spieler der Seahawks, hat sich geäußert auf der Pressekonferenz, dass ja der andere All-Pro in der Verteidigung, Bobby Wagner, der ja das Team mit den Tackles bei Weipen anführt, nicht hätte spielen sollen. Er hat gesagt, the backups would have done just as good. Also übersetzt, die Backups von Bobby Wagner hätten genauso gut gespielt. Dementsprechend war es unnötig, dass er durch seine Verletzung durchgespielt hat. Bobby Wagner hat sich darauf auf Twitter geäußert und geschrieben, hey, keep my name out your mouth. Stop being jealous of other people's success. I still hope you keep balling, bro. Also ja, er hat diese Anschuldigung logischerweise zurückgewiesen und ist da auch etwas deutlicher geworden. Das Ganze wurde später wieder gelöscht, denn die Seahawks, ja, Social Media Abteilung fand das sicherlich nicht so nett, dass dort diese Krise aufgekommen ist und wollte diesen Krisen ja möglichst schnell bekämpfen. Hier sieht man also schon, dass in dem Team, das vor 3 Jahren noch den Super Bowl gewonnen hat, einiges im Argen liegt und ja, es einige Probleme gibt, die wohl in der Offseason angegangen werden. Das heißt, jeder, der am Seahawks Football interessiert ist, muss das unbedingt verfolgen. Und dieses Jahr, es wird deutlich spannender als die letzten Jahre werden, als es nur darum ging, welcher Running Back wird verpflichtet oder ähnliches. Denn es könnten eindeutig richtig Köpfe rollen dieses Jahr. Und diese Liste würde ich jetzt mal durchgehen, denn da gibt es wirklich einige hohe Namen, die auch im Gespräch sind. Also Pete Carroll, der Head Coach, ist, ja, man muss sagen, er ist der älteste Head Coach der NFL. Dieses Wochenende ist er jetzt vom jüngsten Head Coach der NFL, Sean McVay, gnadenlos in die Knie gezwungen worden. Und man hat gesehen, was so ein neuer Head Coach in Los Angeles anrichten konnte. Der hat das ganze Team komplett umgekrempelt. Dementsprechend, es wäre auch möglich, dass Pete Carroll diesen Sommer vielleicht seine Segel streicht, denn wenn man jetzt die Pressekonferenz wieder verfolgt hat, war seine Hauptaussage, dass das Team keine Identität hat, also ja, kein eindeutiges Schema, das gespielt wird. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ist Russell Wilson nicht der Mittelpunkt? Sollte das Schema nicht um ihn herum aufgebaut sein? Schließlich ist er der einzige Spieler, der in der Offensive wirklich irgendetwas ja Positives heranbringen kann. Nur einen Touchdown gibt es, der bei den Seahawks nicht von ihm erzielt wurde, also nur ein Rushing-Touchdown, der nicht er war. Das war ein Run von J.D. McKissic vor mittlerweile ungefähr 10 Wochen. Und ja, da ist die Frage, kann Pete Carroll dieses Team eben so leiten, wenn es tatsächlich noch weiter auf Russell Wilson zugeschnitten werden sollte, wenn das vom General Manager zum Beispiel so gewollt werden wird? Oder möchte Pete Carroll durchsetzen, dass die Verteidigung wieder verstärkt wird, dass das Rushing Game tatsächlich funktioniert? Ja, sehr spannende Frage. Das Problem mit dem Rushing Game ist allerdings auch schon ganz klar, ganz von vornherein Tom Cabell. Denn ja, der ist Offensive Line Coach und dementsprechend verantwortlich fürs Running Game. Und da fängt das Ganze natürlich in der Offensive Line wiederum an. Und wenn man die Offensive Line der Seahawks betrachtet, dann ist sie in der Pass Protection mittlerweile ordentlich, aber in der im Öffnen von Running Lanes oder allgemein im Blocking einfach katastrophal. Und das trotz dem riesigen Potenzial, das dort drin steckt. Denn wenn man sich überlegt, dort sind fünf Starter, die allesamt in den Top 60, also in den ersten 2 Runden des Drafts gepickt wurden. 2 Pro Bowler, 2 Erfahrene sind dabei und trotzdem, es funktioniert einfach nichts. Das Running Game, das ist furchtbar. Russell Wilson führt das Team dort eindeutig an. Er hat 521 Yards erlaufen. Der zweitbeste, Chris Carson, liegt bei gerade mal 208 Yards. Und man muss sich dabei in Erinnerung rufen, Chris Carson ist auch seit mehreren Wochen verletzt, kann jetzt erst langsam wieder ins Training einsteigen und steht vielleicht noch für die letzte Woche dann zur Verfügung. Dahinter liegt dann zum Beispiel noch Eddie Lacy mit 179 Yards, mit gerade mal 2,6 Yards per Carry, wobei komplett unverständlich ist, wieso er immer wieder noch spielen durfte, denn seine Ausbeute war katastrophal. Auch sein längster Rush oder sein längster Run von 19 Yards ist nicht wirklich beeindruckend. Dementsprechend gibt es dort ein großes Problem und dass Tom Cabell endlich entlassen wird, wird sicherlich eine der Hauptforderungen der Offseason werden. Ja, wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, der kann sogar darüber nachdenken, Russell Wilson zu traden, wobei ich davon strengst absehen würde, denn Es ist so schwierig, einen wirklich Franchise-Quarterback in der NFL zu finden. Es gibt nur wenige davon, wie zum Beispiel Tom Brady, Ben Roethlisberger oder auch ein Aaron Rodgers. Und ich zähle da Russell Wilson eindeutig dazu, denn er ist dieses Jahr quasi alleine für den Erfolg des Teams verantwortlich. Dementsprechend wird es soweit hoffentlich und wahrscheinlich auch nicht kommen. Ein anderes Thema ist dann noch die Verteidigung, die berühmte Legion of Boom, die mittlerweile quasi komplett auseinandergefallen ist. Thomas ist da der einzige Spieler, der wirklich noch über ist. Da zum Beispiel ein Jeremy Lane, der teilweise dazu gehört hat, ja auch nur noch Ersatzmann ist. Und in dieser Verteidigung gibt es eben das Problem, dass dieses Jahr ganze 30 Millionen an Capspace alleine dadurch verloren gegangen sind, dass Verletzungen die Spieler ja zur Pause zwingen und dadurch nicht zum Einsatz stehen. Ganze 7 der höchstbezahlten 9 Spieler aus dem Team sind teilweise verletzt gewesen und stehen nur zur Verfügung. 3 davon haben sogar müssen sogar jetzt die ganze restliche Saison aussetzen, darunter unter anderem Richard Sherman, aber auch zum Beispiel Cam Chancellor, genauso wie auch noch Cliff Averill. Dementsprechend stellt sich natürlich die Frage, was wird jetzt in der Offseason passieren? Ja, wir haben einerseits Cliff Averill und Cam Chancellor, die beide im Nacken verletzt sind. Dementsprechend steht da möglicherweise sogar das Karriereende im Raum, denn mit solchen schwierigen Verletzungen kann man gut möglicherweise nicht mehr weiter Football spielen. Man sieht ja auch Ryan Shazier, jetzt ist die Frage bei Pittsburgh, wird er je wieder spielen können. Und in dem Fall ist es auch wichtiger, wenn sie auf ihre Gesundheit schauen und lieber dann beisagen und ja mit ihren großartigen Leistungen, die sie bis zuletzt gezeigt haben, das Feld dann auch verlassen. Dementsprechend kann man sich anschauen, ja, wer steht denn sonst noch zur Auswahl und wen könnte man denn entlassen, wie könnte man das Geld neu ja, aufteilen, denn dieses Jahr hat man sich mittlerweile, steht's fest, wirklich verpokert, denn der General Manager John Schneider ist all in gegangen, wollte ja die Seahawks zum maximalen Erfolg in diesem Jahr führen, hat dementsprechend noch 2 Offseason-Moves gemacht mit Sheldon Richardson und Duane Brown. Dementsprechend ist jetzt kein Cap-Space mehr über, um vielleicht einen neuen Kicker oder sonst irgendwas, zumindest im Rookie-Contract, zu verpflichten. Es ist absolut nichts mehr da. Und ja, für das nächste Jahr gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, einen Bobby Wagner zu entlassen. Der kostet ganze 13 Millionen nämlich. Das wird aber wohl nicht passieren, denn er ist sowas wie der Defense-Captain. Er sagt die Spielzüge an und sagt, was gespielt wird. Dann hat man aber hingegen zum Beispiel einen Earl Thomas, der 10 Millionen kostet und ja, nicht ganz glücklich schien in Seattle die letzten Tage. Und würde man ihn verkaufen, würde es gerade mal 2 Millionen im sogenannten Dead Money, also Money, das nicht benutzt werden kann im Capspace, kosten. Also es wäre ein relativ guter Move, genauso wie zum Beispiel KJ Wright, der auch nur 1 Million im Capspace, im Dead Money dann anschlagen würde. Er würde aber nächstes Jahr mehr als 8 Millionen kosten. Cliff Averill wird wohl seine Karriere beenden, dadurch werden auch 9 Millionen frei und zum Beispiel ein Jeremy Lane, der spart auch ganze 5 Millionen ein, das heißt, das sind so die Spieler, die ja auf der Kippe spielen, also Earl Thomas muss man mal schauen, KJ Wright könnte man vielleicht loswerden, Cliff Averill wird wohl seine Karriere beenden und Jeremy Lane steht sowieso schon seit längerem auf der Abschlussliste. Hingegen hat man dann zum Beispiel noch einen Michael Bennett, der auch Kritik dieses Jahr einstecken musste, nicht zuletzt wegen seiner unfairen Spielweise. Bei ihm ist es aber so, auch wenn seine Leistung ein klein wenig abnimmt, er ist eindeutig derjenige, der die meisten Pressures auswirken kann auf den Quarterback. Und er wird auch nur 7,2 Millionen nächstes Jahr kosten. Würde man ihn cutten oder traden, würde er immer noch 2,5 Millionen im Dead Money veranschlagen. Das bedeutet, es lohnt sich fast nicht. Dementsprechend wird er wohl im Team bleiben. Aber ich sag's nochmal, Cam Chancellor, ja, Karriereende möglicherweise, Cliff Averill auch Karriereende und dann Earl Thomas, KJ Wright, Jeremy Lane sind die Spieler, die wirklich viel Diskussion in der Offseason erhalten werden, denn es könnte gut sein, dass sie getradet werden, um eben vor allem die Verteidigung zu verjüngen und vielleicht auch im Draft noch einige gute Spieler zu ziehen, vielleicht ja auch einen der Spieler wegzugeben, um dafür gutes Draftkapital zu erhalten. Es wird also sehr spannend und wir werden sicher darüber berichten. Die Seattle Seahawks haben am Wochenende, am Sonntag, die größte Niederlage der Russell-Wilson-Ära erlebt. Das zeigt sich alleine schon, wie erfolgreich dieses Team die letzten Jahre war, denn dieser 42-7-Niederlage gegen die Rams, die war ja die schlimmste seit mehr als 5 Jahren. Und wie schlimm das war, kann man auch noch an ein paar weiteren Zahlen sehen. Sie haben unter anderem 0-34 zur Halbzeit zurückgelegen. Also ja, keine Punkte erzielt in der ersten Halbzeit. Das, obwohl sie den Ball ganz am Anfang des Spiels bekommen haben und ja, dort eigentlich die Möglichkeit hatten, schön was aufzubauen, aber Strafen und zwei unnötige Fumbles, beziehungsweise eines, das wirklich gecallt wurde, haben dazu geführt, dass es einfach überhaupt keine Chance gab und das ganze Spiel von Anfang an komplett den Rams überlassen war und die Seahawks haben absolut keine Chance gehabt und keinen Weg gefunden, auch nur irgendwas zu tun. Das zeigt sich auch daran, dass sie über das ganze Spiel hinweg 149 Yards aufgelegt haben. Die werden allerdings relativiert durch 71 Sack Yards und 60 Penalty Yards. Das heißt, am Ende kommen dann noch ein bisschen mehr als 20 Net Yards raus oder knapp 20 Net Yards sogar nur. Also eine wirklich katastrophale Bilanz für das Team. Und was noch beeindruckender ist, 244 Yards, das ist die Anzahl an Rushing Yards, die das Team kassiert hat. Allen voran natürlich durch Todd Gurley, den sie absolut nicht stoppen konnten. Ja, und nach dem Spiel kam es dann noch zu einem weiteren kleinen Eklat, denn Earl Thomas, der wohlverdiente All-Pro, einer der besten Spieler der Seahawks, hat sich geäußert auf der Pressekonferenz, dass ja der andere All-Pro in der Verteidigung, Bobby Wagner, der ja das Team mit den Tackles bei Weipen anführt, nicht hätte spielen sollen. Er hat gesagt, the backups would have done just as good. Also übersetzt, die Backups von Bobby Wagner hätten genauso gut gespielt. Dementsprechend war es unnötig, dass er durch seine Verletzung durchgespielt hat. Bobby Wagner hat sich darauf auf Twitter geäußert und geschrieben, hey, keep my name out your mouth. Stop being jealous of other people's success. I still hope you keep balling, bro. Also ja, er hat diese Anschuldigung logischerweise zurückgewiesen und ist da auch etwas deutlicher geworden. Das Ganze wurde später wieder gelöscht, denn die Seahawks, ja, Social Media Abteilung fand das sicherlich nicht so nett, dass dort diese Krise aufgekommen ist und wollte diesen Krisen ja möglichst schnell bekämpfen. Hier sieht man also schon, dass in dem Team, das vor 3 Jahren noch den Super Bowl gewonnen hat, einiges im Argen liegt und ja, es einige Probleme gibt, die wohl in der Offseason angegangen werden. Das heißt, jeder, der am Seahawks Football interessiert ist, muss das unbedingt verfolgen. Dieses Jahr, es wird deutlich spannender als die letzten Jahre werden, als es nur darum ging, welcher Running Back wird verpflichtet oder ähnliches, denn es könnten eindeutig richtig Köpfe rollen dieses Jahr. Und diese Liste würde ich jetzt mal durchgehen, denn da gibt es wirklich einige hohe Namen, die auch im Gespräch sind. Also Pete Carroll, der Head Coach, ist, ja, man muss sagen, er ist der älteste Head Coach der NFL. Dieses Wochenende ist er jetzt vom jüngsten Head Coach der NFL, Sean McVay, gnadenlos in die Knie gezwungen worden. Und man hat gesehen, was so ein neuer Head Coach in Los Angeles anrichten konnte. Der hat das ganze Team komplett umgekrempelt. Dementsprechend, es wäre auch möglich, dass Pete Carroll diesen Sommer vielleicht seine Segel streicht, denn wenn man jetzt die Pressekonferenz wieder verfolgt hat, war seine Hauptaussage, dass das Team keine Identität hat, also ja, kein eindeutiges Schema, das gespielt wird. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ist Russell Wilson nicht der Mittelpunkt? Sollte das Schema nicht um ihn herum aufgebaut sein? Schließlich ist er der einzige Spieler, der in der Offensive wirklich irgendetwas ja Positives heranbringen kann. Nur einen Touchdown gibt's, der bei den Seahawks nicht von ihm erzielt wurde. Also nur ein Rushing-Touchdown, der nicht er war. Das war ein Run von J.D. McKissic vor mittlerweile ungefähr 10 Wochen. Und ja, da ist die Frage, kann Pete Carroll dieses Team eben so leiten, wenn es tatsächlich noch weiter auf Russell Wilson zugeschnitten werden sollte, wenn das vom General Manager zum Beispiel so gewollt werden wird? Oder möchte Pete Carroll durchsetzen, dass die Verteidigung wieder verstärkt wird, dass das Rushing Game tatsächlich funktioniert? Ja, sehr spannende Frage. Das Problem mit dem Rushing Game ist allerdings auch schon ganz klar, ganz von vornherein Tom Cable. Denn ja, der ist Offensive Line Coach und dementsprechend verantwortlich fürs Running Game. Und da fängt das Ganze natürlich in der Offensive Line wiederum an. Und wenn man die Offensive Line der Seahawks betrachtet, dann ist sie in der Pass Protection mittlerweile ordentlich, aber in der im Öffnen von Running Lanes oder allgemein im Blocking einfach katastrophal. Und das trotz dem riesigen Potenzial, das dort drin steckt. Denn wenn man sich überlegt, dort sind fünf Starter, die allesamt in den Top 60, also in den ersten 2 Runden des Drafts gepickt wurden. 2 Pro Bowler, 2 Erfahrene sind dabei und trotzdem, es funktioniert einfach nichts. Das Running Game, das ist furchtbar. Russell Wilson führt das Team dort eindeutig an. Er hat 521 Yards erlaufen. Der zweitbeste Chris Carson liegt bei gerade mal 208 Yards. Und man muss sich dabei in Erinnerung rufen, Chris Carson ist auch seit mehreren Wochen verletzt, kann jetzt erst langsam wieder ins Training einsteigen und steht vielleicht noch für die letzte Woche dann zur Verfügung. Dahinter liegt dann zum Beispiel noch Eddie Lacy mit 179 Yards, mit gerade mal 2,6 Yards per Carry, wobei komplett unverständlich ist, wieso er immer wieder noch spielen durfte, denn seine Ausbeute war katastrophal. Auch sein längster Rush oder sein längster Run von 19 Yards ist nicht wirklich beeindruckend. Dementsprechend gibt es dort ein großes Problem und dass Tom Cable endlich entlassen wird, wird sicherlich eine der Hauptforderungen der Offseason werden. Ja, wer noch einen Schritt weitergehen möchte, der kann sogar darüber nachdenken, Russell Wilson zu traden, wobei ich davon strengst absehen würde, denn es ist so schwierig, einen wirklich Franchise-Quarterback in der NFL zu finden. Es gibt nur wenige davon, wie zum Beispiel Tom Brady, Ben Roethlisberger oder auch ein Aaron Rodgers, und ich zähle da Russell Wilson eindeutig dazu, denn er ist dieses Jahr quasi alleine für den Erfolg des Teams verantwortlich. Dementsprechend wird es soweit hoffentlich und wahrscheinlich auch nicht kommen. Ein anderes Thema ist dann noch die Verteidigung, die berühmte Legion of Boom, die mittlerweile quasi komplett auseinandergefallen ist. Thomas ist da der einzige Spieler, der wirklich noch über ist. Da zum Beispiel ein Jeremy Lane, der teilweise dazugehört hat, ja auch nur noch Ersatzmann ist. Und in dieser Verteidigung gibt es eben das Problem, dass dieses Jahr ganze 30 Millionen an Capspace alleine dadurch verloren gegangen sind, dass Verletzungen die Spieler ja zur Pause zwingen und dadurch nicht zum Einsatz stehen. Ganze 7 der höchstbezahlten 9 Spieler aus dem Team sind teilweise verletzt gewesen und stehen nur zur Verfügung. 3 davon haben sogar müssen sogar jetzt die ganze restliche Saison aussetzen, darunter unter anderem Richard Sherman, aber auch zum Beispiel Cam Chancellor, genauso wie auch noch Cliff Averill. Dementsprechend stellt sich natürlich die Frage, was wird jetzt in der Offseason passieren? Ja, wir haben einerseits Cliff Averill und Cam Chancellor, die beide im Nacken verletzt sind. Dementsprechend steht da möglicherweise sogar das Karriereende im Raum, denn mit solchen schwierigen Verletzungen kann man gut möglicherweise nicht mehr weiter Football spielen. Man sieht ja auch Ryan Shazier, jetzt ist die Frage bei Pittsburgh, wird er je wieder spielen können? Und in dem Fall ist es auch wichtiger, wenn sie auf ihre Gesundheit schauen und lieber dann beisagen und ja mit ihren großartigen Leistungen, die sie bis zuletzt gezeigt haben, das Feld dann auch verlassen. Dementsprechend kann man sich anschauen, ja, wer steht denn sonst noch zur Auswahl und wen könnte man denn entlassen, wie könnte man das Geld neu ja aufteilen, denn dieses Jahr hat man sich mittlerweile, steht es fest, wirklich verpokert, denn der General Manager John Schneider ist all in gegangen, wollte ja die Seahawks zum maximalen Erfolg in diesem Jahr führen, hat dementsprechend noch 2 Offseason-Moves gemacht mit Sheldon Richardson und Duane Brown. Dementsprechend ist jetzt kein Cap-Space mehr über, um vielleicht einen neuen Kicker oder sonst irgendwas, zumindest im Rookie-Contract, zu verpflichten. Es ist absolut nichts mehr da. Und ja, für das nächste Jahr gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, einen Bobby Wagner zu entlassen. Der kostet ganze 13 Millionen nämlich. Das wird aber wohl nicht passieren, denn er ist sowas wie der Defense-Captain. Er sagt die Spielzüge an und sagt, was gespielt wird. Dann hat man aber hingegen zum Beispiel einen Earl Thomas, der 10 Millionen kostet und ja, nicht ganz glücklich schien in Seattle die letzten Tage. Und würde man ihn verkaufen, würde es gerade mal 2 Millionen im sogenannten Dead Money, also Money, das nicht benutzt werden kann im Capspace, kosten. Also es wäre ein relativ guter Move. Genauso wie zum Beispiel KJ Wright, der auch nur 1 Million im Capspace, im Dead Money dann anschlagen würde. Er würde aber nächstes Jahr mehr als 8 Millionen kosten. Cliff Averill wird wohl seine Karriere beenden, dadurch werden auch 9 Millionen frei und zum Beispiel ein Jeremy Lane, der spart auch ganze 5 Millionen ein, das heißt, das sind so die Spieler, die ja auf der Kippe stehen, also Earl Thomas muss man mal schauen, KJ Wright könnte man vielleicht loswerden, Cliff Averill wird wohl seine Karriere beenden und Jeremy Lane steht sowieso schon seit längerem auf der Abschlussliste. Hingegen hat man dann zum Beispiel noch einen Michael Bennett, der auch Kritik dieses Jahr einstecken musste, nicht zuletzt wegen seiner unfairen Spielweise. Bei ihm ist es aber so, auch wenn seine Leistung ein klein wenig abnimmt, er ist eindeutig derjenige, der die meisten Pressures auswirken kann auf den Quarterback. Und er wird auch nur 7,2 Millionen nächstes Jahr kosten. Würde man ihn cutten oder traden, würde er immer noch 2,5 Millionen im Dead Money veranschlagen. Das bedeutet, es lohnt sich fast nicht. Dementsprechend wird er wohl im Team bleiben. Aber ich sag's nochmal, Cam Chancellor, ja, Karriereende möglicherweise, Cliff Averill auch Karriereende und dann Earl Thomas, KJ Wright, Jeremy Lane sind die Spieler, die wirklich viel Diskussion in der Offseason erhalten werden, denn es könnte gut sein, dass sie getradet werden, um eben vor allem die Verteidigung zu verjüngen und vielleicht auch im Draft noch einige gute Spieler zu ziehen, vielleicht ja auch einen der Spieler wegzugeben, um dafür gutes Draftkapital zu erhalten. Es wird also sehr spannend und wir werden sicher darüber berichten.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Und wir sind wieder zurück und kommen jetzt zu den Themen der Woche, die in den NFL losbringen. Aber bevor wir machen, haben wir eine Breaking News. Und zwar ist der deutsche Kasim Edebali, der die Saison so ein bisschen durch die Teams tingelt, war erst bei den Broncos, dann bei den Lions, wo dann beides mal gecuttet wurde. Und ist jetzt zurück. Und zwar haben die Rams ihn aufgepickt. Dort wird er wahrscheinlich auch im Special Teams spielen. Die Rams sind einer mit der besten Special Teams. Also von daher wird er dort auch ein bisschen Spielzeit bekommen. Und das ist für ihn ganz wichtig, dass er jetzt einfach mal versucht, sich so unentbehrlich zu machen, dass er dann auch mal in Defense spielen darf. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ich würde mich freuen für ihn. Aber mal gucken, ob er es hinkriegt, dann wirklich dann einen Platz zu bekommen in einer sehr, sehr guten Defense, die die Rams ja schon sind. Also darf man gespannt beobachten sein, ob er wirklich ja einen festen Roster-Spot sich angeln kann oder ob er dann wieder entsprechend gecuttet wird und dann nach einem neuen Team Ausschau halten muss. Aber Hans-Peter, genug davon. Wir wollen jetzt auf die Themen der Woche eingehen. Ich habe es gesagt, Marvin Lewis ist jetzt bestätigt oder auch nicht. Ich weiß jetzt, er hat es selbst ein bisschen wieder dementiert, weil er noch nicht genau weiß, was er danach machen soll. Aber es gibt wohl Gerüchte, dass er gerne GM werden will und auf jeden Fall aufhören wird als Bengals Head Coach.
Ja, was vor allem, glaube ich, auch für die Bengals am Sonntag ein ziemlicher Schocker gewesen sein muss, weil, wie du ja schon gesagt hast, Ian Rappaport hat berichtet, dass es von Adam Schefter erfahren hat. Adam Schefter, ESPN Insider in der NFL und eigentlich so, wenn irgendwas in der NFL passiert, dann weiß er es meistens vor vielen, vielen Organisationsmitgliedern und hat einfach Quellen überall sitzen und da war schon wirklich was dran, sodass die Bengals halt Dinge erfahren haben, die ihnen noch nicht offiziell zugetragen werden konnten, wurden, wie auch immer. Aber andererseits brauchen sie sich auch nicht wundern, weil, die Bengals haben Marvin Lewis seit 2003, richtig? Ich meine 2003?
Ja, ich glaube 2003, ja.
Genau. Als ihren Head Coach. Marvin Lewis geht, glaube ich, in die Geschichte als Head Coach ein, der die meisten Playoff-Spiele ohne Sieg hat, weil, ja, einfach er oft genug es mit seinem Team in die Playoffs mit den Bengals geschafft hat die letzten Jahre, finde ich. Klar, gibt viel erfolgreicher und viel häufiger Teilnahmen von anderen Teams und Coaches in den Playoffs, aber ja, einfach, er hat immer aus Teams, die eigentlich Mittelklasse waren, die man ihm hingestellt hat, die er von seinem GM bekommen hat, immer Playoff-Contender geschaffen. Die letzten Jahre ist es ihm schwer gefallen. Vor zwei Jahren, glaube ich, in dem Spiel, in diesem eigentlich gewonnen geglaubten und dann doch verlorenen Spiel gegen die Steelers, das war sein Genickbruch für seine, also zumindest in Cincinnati, für seine Tätigkeiten, weil da hat nicht er selber das Spiel verloren, sondern seine Spieler haben das Spiel für ihn kaputt gemacht, durch Strafen, durch undiszipliniertes Verhalten und einfach im Prinzip, Messerstiche ihm in den Rücken verpasst, weil sie in dem Spiel, in dem physischen, mentalen Krieg mit den Steelers vergessen haben, dass sie doch eigentlich was viel Größeres verfolgen sollten, den Sieg und weiterkommen in den Playoffs und die Steelers ausschalten. Und das, glaube ich, hat so ein bisschen ihn da rausgeholt, versuchen in einer Organisation, in der er immer nur Mittelmaß bekommt, was Größeres zu erreichen oder wirklich was zu erreichen. Und ich vermute auch, dass das ein Zeichen war, dass er den Lockerroom auch seither nicht mehr hatte oder davor auch schon verloren hat, weil wenn ich mir Perfect anschaue, wer uns häufiger zuhört, kennt meine Meinung über Perfect. Sowas tut kein Spieler auf dem Feld, wenn der Head Coach einen Einfluss im Lockerroom hat und den Lockerroom auch beherrscht, oder was heißt beherrscht, hört sich immer so kontrollsüchtig an, aber einfach das Team hinter sich bei sich hat, eng an sich dran hat und mit ihm lebt und arbeitet. Und wenn man sich die Bengals anschaut und dann auch sieht, wie jetzt zum Beispiel wieder gegen die Steelers vor zwei Wochen das passiert ist, dass man sich einfach auf dem Feld entblößt und zeigt, wo sein wahres Ich steckt. Die Steelers mit Juju, Smith-Schuster haben sich auch nicht von der besten Seite gezeigt, aber ja, das zeigt einfach, dass da Spieler nicht mehr spielen, sondern versuchen, den kleinen Jungen, den siegeswütigen kleinen, besser könnenden Jungen rauszureißen. Und das sollte ja eigentlich ein Head Coach kontrollieren können. Und das hat da schon gezeigt, dass es nicht mehr der Fall ist. Und daher die Meldung jetzt auch nicht verwunderlich. Und was Marvin Lewis jetzt auch im Interview dann gesagt hat, fand ich halt treffend darauf, dass er auch wirklich nicht sagt, ich höre hier auf und alles offiziell ist bestätigt, sondern dass er eine ganz gute Aussage trifft für 14 Jahre Bengals für diese Saison, um zu zeigen, dass er geht. Er hat gesagt, nothing has changed since August. Also zeigt, hier geht nichts vorwärts. Aber sagt nicht, hier ist alles scheiße, sondern einfach nur, was ist. Und das ist in den USA gang und gäbe, dass man halt einfach darauf hinweist, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und es auch ausspricht. Das ist korrektes Arbeitsmoral nach außen hin vertreten oder zeigen, die er hat. Und fühlt sich damit eigentlich auch schon als Tram Manager, dass er zeigt, ja, er will was verändern, aber auf einer Position, die er bisher nicht beeinflussen konnte.
Ja, genau. Ich denke, er hat es wirklich so ein bisschen gesehen, dass das Team wirklich nicht so vorankommt. Die O-Line ist seit Jahren schlechter geworden. Hat man wirklich die beiden Besten vorab gegeben mit Kevin Seidler und Andrew Whitworth. Wir sehen bisher, dass es gut funktioniert. Gerade Andrew Whitworth ist ja auch mit einer der großen Garanten dafür, dass es in der Offense des Los Angeles Rams, wie wir gerade besprochen haben, wirklich auch gut funktioniert. Wenn wir jetzt mal auch ein bisschen in die Glaskugel gucken, Hans-Peter, wer könnte denn für dich ein potenzieller Ersatz sein? Es gibt das Gerücht, das habe ich gesehen, dass Hugh Jackson jetzt als neuer Trainer gehandelt werden würde. Das wird auch zu den Gerüchten passen, dass es angeblich die Cleveland Browns ihn, trotzdem sie Sashi Brown rausgeworfen haben, auch loswerden wollen.
Ja, dass die Browns ihn dann auch loswerden wollen oder er so ein Angebot kriegt, das er gerne annimmt, glaube ich, weil wer will schon in Cleveland weiterhin bleiben. Aber sollte es dann kommen, dass Hugh Jackson in Cincinnati Head Coach wird, dann kannst du als General Manager viel jetzt besser machen, nachdem du von Marvin Lewis als Ex-Coach gezeigt bekommen hast, dass du nicht gut gearbeitet hast, um zu sagen, okay, jetzt habe ich es besser gemacht, aber dann hast du jemanden, der zu oft unter Beweis gestellt hat, auch diese Saison, dass er als Head Coach mit dem besten Team, mit den eigentlich vermeintlich besten Moves in der Offseason und dem besten Draft-Pick, ein Quarterback-Pick und so weiter, so gut ein Team auch ist auf dem Papier, der Head Coach, der den Gameplan nicht hinkriegt, der versaut ja alles. Und dann haben sie halt Hugh Jackson dann da, der halt ganze Spiele versaut. Und dann haben sie nicht mehr das Problem im Roster, sondern halt an der Sideline mit dem Play-Calling. Also, ja, ist nur eine Verschiebung dann. Aber was sollen sie machen? Ich als Steelers-Fan hab dann halt über zwei Teams weiter was zu lachen. Nehme ich gerne an. Dankeschön. Und Marvin Lewis ist wirklich jemand, vor dem ich noch Respekt habe. Also als Head Coach und als Mensch und als Mentor. Trotz all dem, was jetzt passiert ist in Cincy und wie das jetzt zwischen den Steelers und Cincinnati abläuft auf dem Feld. Er hat trotzdem ein gutes Standing und ist, glaube ich, ein guter GM, den die NFL dazu gewinnt, sollte er sich für den Weg entscheiden. Freue mich drauf, wo auch immer es sein wird.
Ja, darf man wirklich sehr gespannt beobachten, wo es sein wird. Ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt. Und kommen wir jetzt zum nächsten Thema, was so ein bisschen jetzt für Aufruhr gesorgt hat, am Sonntag auch, also es war, ich glaube, kurz danach, ein paar Stunden später, gab es ja die Bekanntgabe, dass die Carolina Panthers zum Verkauf stehen.
Ja, definitiv was, womit wir nicht gerechnet haben, aber seit, ich sag mal, ich gehe jetzt mal da aus der Liga raus in anderen Sport. Seit diesem Zwischenfall bei den Los Angeles Clippers damals mit den Rassismusvorwürfen und dass dann die Clippers verkauft wurden, weil es halt einfach da Probleme gab mit dem Owner, wundert's mich jetzt auch nicht. Bin da mal gespannt, was da rauskommt, weil ja, das ist für die Panthers sicherlich, Jerry Richardson, ja, ist eine Institution, aber ja, eine Institution, schön und gut, wenn jemand sich nicht ans Recht hält, dann, ja, verliert auch das Recht, finde ich, als als Owner, als Vorsitzender von einem Profiverein oder Profiunternehmen zu stehen. Das ist ganz schwer, das vertreten zu können. Ja, und deswegen bin ich da mal gespannt. Mein Favorite, du hast es mir vorhin erzählt, ich habe es vorher nicht gehört, Steph Curry würde mit einsteigen in die Owner-Gespräche. Richtig? Oder?
Ja,
und
genau.
Steph Curry und wer noch?
Steph Curry und P. Diddy.
Geil.
Das wär Hammer. Also P. Diddy hat sofort geschrieben, er wäre sofort in. Er ist sehr interessiert. Wäre natürlich gerne nochmal kurz zu den Vorwürfen. Und zwar Jerry Richardson hat sich laut Sports Illustrated mit 4 Ex-Angestellten außergerichtlich geeinigt auf eine Abfindung bezüglich sexueller Belästigung und rassistischen Bemerkungen. Und das ist etwas, was die NFL mit Sicherheit jetzt nicht noch brauchen möchte, dass sie sich dann noch ein weiteres Fass aufmachen, wo worüber sie entsprechend zerrissen werden in der Öffentlichkeit. Also von daher kam jetzt die Verkaufsbekundung und hat PDD direkt gesagt, ja, ich würde es machen wollen. Ist natürlich, jetzt muss man mal gucken, ob er sich das auch ganz leisten kann. Wenn man mal sieht, der ist laut Forbes ist ja so um die 820 Millionen Dollar wert. Aber das Value der Panthers steht laut Forbes bei 2,3 Milliarden Dollar. Also von daher kann er es alleine nicht kaufen. Selbst mit Steph Curry würde es dann noch etwas schwierig werden, dort entsprechend viel Kontrolle zu gewinnen. Also da müssen sie noch einige mehr Personen mit reinbekommen, zumal es auch schon einige Besitzer neben, auch wie gesagt, dem von uns angesprochenen Richardson gibt. Das ist einmal die Belk Family, die 5% besitzt, die Levine Family, die mit 10% dabei ist und Steve und Jerry Worthworth, die mit 16% dabei sind. Also das sind so ein bisschen die drei, die noch auch Shareholders haben, also auch Anteile an den Carolina Panthers. Und ja, dann darf man mal gucken, wer sonst noch so interessiert ist. Es gibt einige Gerüchte. Es gibt wohl das Gerücht, dass angeblich auch Mark Cuban interessiert sein soll. Auch John Bon Jovi hatte damals, als die Buffalo Bills das letzte Team, was zur Verfügung stand zum Verkauf, damals 2014 war er auch mit dabei, hatte sie mit einigen Leuten zusammen geboten, damals aber verloren gehabt im Gegensatz zu Terry und Kim Pegula, die 4 Milliarden geboten haben. John Bon Jovi mit seiner Gruppe hat nur 1,05 Milliarden geboten für die Bills, was ja so ein bisschen das Team ist, was am wenigsten wert ist in der NFL. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf, weil es gibt viel Gerüchte. Ich fände P. Diddy halt mega geil, weil er auch gesagt hat, ich glaube, Colin Kaepernick wäre auch noch mit dabei in der Gruppe und der würde sofort Colin Kaepernick zurückholen, Hans-Peter. Das wäre noch perfekt, weil man direkt eine Diskussion hatte, ob du Cam Newton oder Colin Kaepernick starten würdest.
Ja, aber überleg mal, was das für, also rein medienwirksam, und ich glaube, das ist ein Faktor, den man in der heutigen Zeit gar nicht so außen vorlassen sollte, wenn da sich Investoren hinter den beiden Aushängeschildern finden würden, die das tragen oder schieben würden. Du musst ja nicht mal denen muss der Verein ja nicht mal gehören, sondern du setzt es ja als CEO für die Investorengruppe hin. Die können ja da auftreten und tun, wie sie wollen. Das ist ja Business-Zeug, aber dann hast du medienwirksam, und darum geht es ja in der NFL heutzutage, und auch Wiedererkennungswert, Panthers, das Logo mit P. Diddy und Steph Curry dazu und Colin Kaepernick und Cam Newton, da hast du die ganze Bandbreite an Sympathie, Merchandise, Erfolg, alles, und holst das Geld wahrscheinlich als Investorengruppe locker wieder rein, dass du dafür ausgibst. Ich fände es witzig, aber auch ein bisschen trashy zugleich, weil man sollte ja auch immer Ernsthaftigkeit hinter allem bewahren, und man sieht es ja auch ein bisschen bei Michael Jordan als NBA Owner, ja, es hängt immer auch noch ein bisschen, sage ich mal, ja, so dann im Verruf, dass es doch gar nicht so ernst genommen wird, das Business, und dass man doch gar nicht so auf Erfolg aus ist, sondern also auf sportlichen Erfolg, sondern mehr auf wirtschaftlichen Erfolg. Und ja, aber ich fände es eigentlich ganz cool, weil Steph Curry und P. Diddy, ja, herrlich, überleg mal, wenn die keine NBA und Spiele oder irgendwelche Auftritte haben, wenn die da in ihrer Luxury Box sitzen und das ganze Stadion cheert, weil Steph Curry die Glocke, diese, wie heißt es da, dieses Ding haut. Ja, geiler Scheiß. Also medien- und öffentlichkeitswirksam vom Vereinsten natürlich.
Auf jeden Fall, das wäre absolut hammer. Pedidi hat auch gesagt, dass er die beste Halbzeitshow aufstellen würde und das komplett die ganze Musik ändern würde. Also von daher hat schon Ideen. Wie gesagt, er muss dafür mindestens 30% des Values reinbringen. Das heißt, er muss mindestens 600 Millionen dafür vorgeben, um entsprechend das Gewinnen zu bekommen. Ob es passiert, finde ich, weiß ich noch nicht. Gerade einfach, weil nämlich alle ohne zustimmen müssen und wenn man sich die ohne mal anguckt, das sind alles weiße, alte Republikaner, die ich glaube mit Sicherheit als letztes einen schwarzen ohne mit dabei haben wollen. Ich bin da sehr gespannt. Ich würde mich freuen, weil ich einfach die Kombination geil finde. Aber ob es passieren wird, da bin ich doch wirklich sehr, sehr kritisch.
Ja, aber auch dünnes Eis für die Owner dann, wenn sowas auftaucht, wenn sie es abschlagen, dann hat die NFL und dadurch auch ja ihre Marke, die sie mitbesitzen oder mittragen, einen Imageverlust auf der ganzen Ebene. Also wäre eigentlich ein sehr, sehr zeitaktuelles, kontroverses Ding, was sie da dann auszufechten hätten und wahrscheinlich sich auch nicht mal eben damit abservieren könnten, zu sagen, nö, nehmen wir nicht, weil dann haben sie sich selber das Grab oder zumindest das Wasser abgegraben zum Teil, weil ja, dadurch lassen sie halt ihr Gesicht und ja, halt die NFL auch ein bisschen dann auf eine Sandbank zulaufen. Finde ich gefährlich, also ich fände es gut, wenn da auch mal die alten Herren sich da von ihrem bequemen Sessel aufheben würden, aus ihrer Komfortzone rauskommen und da auch mal ein bisschen mehr weg von ihrer rassistischen Schiene kommen, in der sie mittlerweile ja voll reingesteckt wurden und zu Recht auch drinne stecken. Vor allem Jerry Jones.
Vor allen Dingen Jerry Jones, aber auch der Owner der Texans, der ja auch nicht mit unbedingt auf viel Gegenliebe für seine Aussagen vor ein paar Wochen gestoßen ist. Wie gesagt, wir behalten es mal im Auge vor. Ich fände es wirklich der Hammer, wenn das klappen würde. Das wäre wirklich, ich glaube, Traumkombi für alle, die es mit Medien in Amerika zu tun haben, weil sie auf jeden Fall sicher was zu schreiben hätte. Auch die Fans der Panthers würden, glaube ich, einen enormen Zuwachs bekommen mit P.D. und Steph Curry, wirklich zwei auch sehr beliebte amerikanische Sportler und auch zwei, mit denen für Meinung stehen. Also von daher sehr, sehr gespannt. Wir halten euch natürlich auch auf dem Laufenden. Mal gucken, was dann in der Offseason kommen wird, weil ich denke, dass es jetzt nicht in den nächsten Wochen passieren wird, sondern wie gesagt, dass der Prozess jetzt langsam beginnen wird, dass sich verschiedene Bietergruppen zusammentun werden und auch Leute alleine bieten. Das darf man mal sehr, sehr gespannt sein. Ich habe so ein paar Namen schon genannt, die dort interessant sein könnten. Und dann mal schauen, wer am Ende die Carolina Panthers besitzen darf. Ich würde mich über PDD und Steph Curry freuen, ja.
Absolut. Sind wir mal gespannt.
Sind wir mal gespannt. Genau, also dann sind wir jetzt auch schon am Ende unserer dieswöchigen Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne auf iTunes. Lasst eine Rezension da. Was können wir besser machen? Gerne positive oder konstruktive Kritik, die wir dann entsprechend umsetzen können. Diese Woche wird auch noch das College-Special kommen. Das hat ja letzte Woche leider nicht funktioniert aufgrund terminlicher Probleme. Aber diese Woche wird es noch kommen. Da bin ich ganz sicher. Die Aufnahme wurde schon getätigt. Also von daher dürft ihr das in den nächsten ein bis zwei Tagen auf jeden Fall auf mein Sportradio die abzurufen sein. Dort werden Patrick und Clemens mit ein bisschen drauf eingehen, auf das College-System allgemein. Dürft ihr sehr, sehr gespannt drauf sein. Ansonsten gerne, wie gesagt, Feedback schreiben, könnt ihr mit uns in Kontakt treten über Twitter unter dem Handle oder unter dem Handle Interception EFT. Also könnt ihr gerne dort auch mit uns quatschen, auch gerne euer Feedback geben. Wen hättet ihr gerne als Owner, als neuen Owner von den Carolina Panthers und gehört auch auf mein Sportradio. Da gibt es im Moment eine Umfrage, was mein Sportradio besser machen könnte. Ihr könnt dort sogar am Ende mit ein bisschen Glück einen 50€ Amazon-Gutschein gewinnen. Also gerne gebt uns da ein ausführliches Feedback, was können wir besser machen von mein Sportradio, davon können wir noch arbeiten und dann versuchen wir das entsprechend umzusetzen für 2018. Ob wir uns vorher nochmal hören, bevor es 2018 geht, müssen wir mal gucken. Ich denke, aufgrund der Spiele, die ja noch sind am 23. und 24. Dezember, wollen wir es auf jeden Fall versuchen. Müssen wir mal gucken, wie wir zwischen den Jahren Zeit oder zwischen den Feiertagen Zeit finden, zwischen dem ganzen Essen mit der Familie, ob wir da ein paar Stunden Zeit finden, um uns zusammenzusetzen und die Aufnahme zu tätigen. Wenn nicht, wünsche ich euch auf jeden Fall besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann, wenn es dann in die heiße Phase sind, wir auf jeden Fall für euch dabei und gehen dann entsprechend in die Playoffs rein und machen unsere Bold Prediction natürlich dann auch, wer MVP oder auch Offensive Player of the Year werden. interessant wird. Bis dahin, macht's gut, habt besinnliche Feiertage, lasst euch reich beschenken und wir hören uns dann spätestens im nächsten Jahr. Macht's gut.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.